Ausgabe 32 des Science Busters Podcasts und heute Bizilein, der kleine Wicht,
fehlt auch heute wieder nicht.
Und er schickt euch groß und klein
viele, viele Bussilein.
Willkommen zur 32. Ausgabe des Science Busters Podcasts am 23. Mai 2022, produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und nur noch 9 Mal schlafen, dann kommt's im Urania Puppentheater zum großen Gipfeltreffen von PC und den Science Busters. Deshalb heute zu Gast im Science Busters Podcast Alexandra Filler, die PC-Palin. Was das bedeuten wird und wie es dazu gekommen ist, hören wir gleich. Hallo.
Hallo.
Und Emanuel Rudasch, Geschäftsführer unter anderem des Urania Puppentheaters. Hallo.
Hallo.
Vom 1. Juni bis 5. Juni zweimal täglich mindestens kommt's zur Premiere PC trifft die Science Busters in der Urania. Alle Kinder, glaube ich, die in Österreich aufgewachsen sind und meiner Generation sind, da hat's dann meistens so Anfang, Mitte der 70er Jahre einen Fernseher gegeben. Man hat ja damals noch aufstehen müssen, deshalb ist lang dasselbe Programm geschaut worden. Und für uns Kinder natürlich das Kinderprogramm, da hat's Kasperl und Bezi gegeben, Dagobert war damals schon Inventar, wenn ich mich erinnere. Das ist die eine Verbindung und die andere ist, ich muss bei unseren Fernsehaufzeichnungen ja immer das Warm-up machen vorher. Nicht nur das Publikum in Stimmung zu bringen, das machen wir im Theater auch nicht, sondern da wird ja vorher Klatschen aufgenommen und Lachen und Schreien und so weiter. Und das ist ja eine ungewöhnliche Situation, weil es stehen die Kameras herum, es bleibt das Licht. Und da habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, die Leute daran zu erinnern, weil man als erwachsener Mensch nur noch sehr, sehr selten wirklich ausflippt. Das gewöhnt man sich ja irgendwann einmal ab, das verlernt man, weil man da komisch ausschaut und irgendwann mal sieht man zum ersten Mal, wie man komisch ausschaut und als Erwachsener möchte man das dann halt nicht mehr so oft. Aber da gebe ich ihnen dann immer so als Subtext, heißt das glaube ich im Theater mit, sie sollen sich doch zurückerinnern, wie Kasperl und Bezi als Spezialeinheit die Prinzessin aus dem Drachenwald oder Märchenwald befreit haben und sie sitzen vor dem Fernseher oder vor der Puppenbühne und flippen aus. Soweit sie das können, was der Körper hergibt, aber ohne die Kontrolle über die Schließmuskel zu verlieren. Und dann wird halt Lachen und Klatschen und Ausflippen aufgenommen. Und das funktioniert wirklich gut. Dann flippen die Leute wirklich aus, wie ich es noch aus meiner Kindheit kenne, aus den Fernsehaufzeichnungen. Ich war ja als Grazer Kind nie in der Wiener Urania. Und trampeln tatsächlich. Und man glaubt, da sitzen wieder 200, 300, 400 Kinder, die ausflippen wie früher. Das ist jetzt das, was ich kenne und was sie durch in meinem Leben erhalten hat aus der Urania Puppentheaterzeit meiner Kindheit. Aber für alle, die uns hören und die da keine Erinnerung haben, weil sie in Deutschland aufgewachsen sind oder in der Schweiz oder weil sie das verdrängt haben oder nie schauen haben wollen oder dürfen oder das schon vergessen haben. Was ist denn eigentlich genau? Fangen wir mal so an. Was ist das Urania Puppentheater? Seit wann gibt's denn das?
Das gibt's schon sehr lange. Mhm. Seit 1956, glaube ich, aber ich bin bei Zahlen nicht wirklich gut, also es gibt uns schon sehr lange und was die Publikumsreaktionen betrifft, ist es, also nicht, dass ich 1956 schon im Publikum saß.
Ich wollte gerade sagen, also
ich selber komme ja auch aus dem Burgenland, das heißt, ich habe es persönlich nie gesehen, aber es hat sich nichts geändert. Es hat sich in den Reaktionen bei Erwachsenen und bei Kindern definitiv nichts geändert. Es zuckt groß und klein aus, es lebt groß und klein mit, es klatscht und trampelt groß und klein mit und es gibt definitiv auch keine Altersbegrenzung, weder nach hinten noch nach vorn.
Das heißt, seit, müssen wir jetzt rechnen, seit über 70 Jahren funktioniert das jetzt saisonweise, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, ihr spielt 5, 6 Tage die Woche?
Wir spielen die ganze Woche.
Jeden Tag?
Jeden Tag, ja, von Montag bis Sonntag.
Und von September?
Von Oktober bis April.
Jeden Tag? Also
es ist pro Monat immer ein Stück und da spielen wir 11 Tage ein Stück, dann ist Vorbereitung fürs nächste und ja.
Wer ist denn das Ensemble auf der Bühne jetzt einmal? Wer spielt denn in, das heißt bei, glaube ich, nicht Kasperlhausen, sondern das heißt irgendwie anders, aber?
Bei uns ist es die Märchenstadt und also von den Figuren ist es Kasperl und Bezi natürlich ganz wichtig, ist die Großmutti, der Onkel Rappelkopf, Dagobert darf absolut nicht fehlen und jetzt in unserer Zeit, seit 2019, kommen ganz viele alte Figuren mit dazu, das Häckslein Auguste zum Beispiel, oder den Onkel Rappelkopf kannten die Kinder auch sehr wenig. Die Großmutti wurde nur benannt am Schluss, jetzt gehen wir Kugelhupf essen und Kakao trinken, die kannte niemand und die ist jetzt fixer Bestandpunkt in jeder einzelnen Vorstellung bei uns.
Was ja dir auch irgendwie so eine charmante Doppelrolle gibt, dass du da und mit dir selber reden musst.
Ja.
Also du bist die Großmutti und Bezi.
Und Bezi, ja. Und das ist eine sehr schöne Herausforderung, wenn ich mit mir selbst reden muss, wo ich dann nach der Vorstellung mir dann nicht mehr ganz sicher bin, wer ich dann bin, ob Bezi, Kasperl oder Alex, Kasperl schon überhaupt gar nicht, sondern die Großmutter eben, aber große Herausforderung.
Kleine Vorbereitung aufs Alter, wo ja viele Menschen seltsam werden und beginnen mit sich selber zu reden.
Ich mache das jetzt schon, das passt schon.
Dieses Personal, da hat man immer wieder mal so Erinnerungen, da gibt's die und jene in Österreich, ist es ja vermischt worden dadurch, dass es die Familie Petz als Betthupferl eine Zeit lang gegeben hat, also eine Zeit lang, auch viele Jahrzehnte, glaube ich sogar. Das war Betthupferl vor 18 Uhr, 5 Minuten vor 18 Uhr hat es immer so ein paar Minuten Besuch bei der Familie Petz gegeben. Dort hat es nämlich auch den Bezi gegeben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob dort der Kasperl zu Besuch war. Fips hat es dort
gegeben. Den Fips, genau. Aber da war der Großvater Betz, der Großvater, der Vater Betz und die Mutter Betz. Mhm. Also, und das hat mit Kasperl gar nichts zu tun gehabt.
Aber das war das haben dieselben Menschen gesprochen. Also der Großvater Betz ist dieselbe Stimme gewesen wie der Kasperl und der Dagobert, wenn ich das richtig
Hans identifiz. Kraus war das, ja.
Das war schon von derselben Puppenbühne ausgehend, aber halt, das war ein Spin-off, würde man heute sagen.
Ja, genau.
Ich finde ja, dass man genau bei den Sprechern oder bei den Spielern von früher die größten Entwicklungen zu heute bemerkt. Also war noch ein Kraus, ein Mann mit einer Stimme, die klang, wie hätte er den Aschenbecher direkt vor der Show konsumiert.
So war es auch.
Das wurde erst der Moderator über die Ära Müller, das war ja der Kasperl und der Betreiber dazwischen. Und jetzt sind wir eigentlich, wie man es auch vom Radio kennt, weniger bei diesen markanten, schweren Stimmen. Kasperl und Bezi klingen jetzt jünger, finde ich, denn je. Wobei Bezi ja eigentlich fast über Jahrzehnte unverändert klang. Also auch der Übergang war ja fließend.
Ja.
Das war ja die Frau vom Hans Kraus.
Hans und Marianne Kraus, ja.
Die den Bezi gesprochen hat und alle Frauenstimmen, nehme ich an, die meisten.
Ja.
Da haben die wirklich zu zweit begonnen damals?
Die haben zu zweit begonnen. Sie waren beide Volksschullehrer. Der Herr Professor Hans Kraus hat Marianne Kraus, die junge Lehrerin, irgendwann einmal gefragt, ob sie mit ihm Kasperltheater machen möchte. Und da sind sie in Wirtshäusern unterwegs gewesen. Mit einem Koffer sind sie in die BIM eingestiegen und sind in Wirtshäusern aufgetreten, bis es dann irgendwann, wie gesagt, mit Jahreszahlen habe ich es nicht so, aber irgendwann kam es dann zu dem großen Theater in der Urania. Und dann hat es auch sehr lang gebraucht, bis der Bezi dazugekommen ist. Also das war nicht von Anfang an so.
Also das heißt, diese Gründung Mitte der 50er Jahre war zuerst einmal das Theater, das durch die Wirtshäuser gezogen ist.
Genau.
Und dann irgendwann einmal Ende der 60er Jahre wird das gewesen sein.
Ja.
Ist es in die Urania gekommen?
Ich glaube sogar noch, also wenn ich mein nicht sehr bildhaftes Wissen nicht trügt, dann war das noch in den 50ern, wo dann wirklich auch dann die Wiener Urania Puppenbühne entstanden ist, oder zumindest halt der Vorläufer der Urania Puppenbühne. Ich glaube, dann war schon nicht mehr das Ziehen durch Gasthäuser.
Wie ist denn das in die Urania gekommen? Weil die Urania ist, glaube ich, eine griechische Muse für Sternenhimmel oder, ich habe das nicht genau in Erinnerung. Das ist eigentlich eine Sternwarte und die Volkshochschule sitzt drinnen und das Kasperltheater passt natürlich eigentlich als Erwachsenenbildung so am Rande, aber in Wirklichkeit ist auch der Besuch im Kasperltheater für die Erwachsenenbildung, weil sie nämlich ihre Kinder in Situationen kennenlernen, wie sie sie vielleicht noch gar nicht kennen.
Oder sich selbst.
Oder sich selber, ja. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Weil seitdem ist das Urania Puppentheater ja in der Urania in Wien. Am Donaukanal, wie ist denn das Theater da hineingekommen?
Wir haben ganz viel Chronik bei uns in unserem Atelier. Wirklich ganz viel Chronik. Und ich muss in meiner 25-jährigen Puppenspielerlaufbahn leider gestehen, ich hab's mit der ganzen Geschichte nicht wirklich so. Also ich müsste nachlesen, wie das dann wirklich zustande gekommen ist, dass das dann in die Urania gekommen ist. Es war ja vor uns auch schon eine Puppenbühne drinnen. Und zur Volksbildung möchte ich nur sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, so wie es damals war, so wie es heute ist, den Kindern einfach das Theaterleben zu zeigen und sie als kleine Theaterbesucher willkommen zu heißen. Und das ist der erste Weg zum Erwachsenwerden. Und man sieht es ja bei den Erwachsenen auch, die sitzen ja auch mit voller Begeisterung drin. Und wenn das Kind auch nicht mag, Mama, Papa, Oma, Opa, die gehen ins Puppentheater.
Also ich würde genau da anhängen. Ich finde ja, dass Kasperl und Pezi, der Ort, in dem sie sich aufhalten, das ist ja synonym, die Urania und Kasperl und Pezi, das gehört seit Jahrzehnten zusammen. Aber noch mehr ist Kasperl und Pezi wahrscheinlich eins der wenigen noch erhaltenen, noch liebevoll gepflegten Stücke von österreichischem Kinderkulturgut. Ich sage immer mit ein bisschen marketingseitiger Last auf, es gibt keine größere österreichische Kindermarke, weil das kennt jede Generation, die das besuchen kann. Da entdecken Großeltern wieder, was sie als Kinder erlebt haben, da entdecken Eltern das wieder und bringen ihren Kindern etwas bei, das unter Umständen dann noch in Jahrzehnten wieder in der Urania besucht wird. Und das ist, finde ich, etwas was Wunderschönes, wenn man so Erinnerungen oder Erlebtes weitergeben kann, direkt, spürbar.
Das ist ja die positive Betrachtungsweise, die Marketing-Schlagseite.
Das tut mir jetzt leid.
Naja, es gibt natürlich noch andere Facetten davon, nämlich viele Eltern haben wahrscheinlich das Gefühl, wenn sie mit den Kindern ins Puppentheater als Live-Erlebnis gehen, dann ist das wertvoller, als wenn sie vor dem Tablet zu Hause sitzen oder vor der Konsole und was konsumieren, was ja eigentlich keine Gegenspieler sein müssten, aber gern so gehandelt wird. Und dann ist ja euer Publikum hauptsächlich Abonnement-Publikum, oder? Das heißt, die Eltern als Kinder schon bei euch waren, ist die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass sie dann später für ihre Kinder Abonnement nehmen und wieder zu euch kommen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, viele nehmen das mit oder viele werden auch daran erinnert, dass es das noch gibt, dass es noch immer nicht in der Mottenkiste verschwunden ist und wollen das auch mit ihren Kindern erleben. Definitiv, ja. Und es ist auch, und das ist der große Unterschied zum Tablet für mich, zum Handy, es ist auch ein Miteinander-Erleben. Mein Sohn ist 3 Jahre alt und kannte Kasperl und Pezi davon, dass ich ihm erst einmal das näher gebracht habe, schon übers Handy. Aber sobald er zum ersten Mal in Urania drin war, das war wie bei einem Rockkonzert für ihn. Er konnte alle Sprüche mitsprechen. Er ist auf Nadeln gesessen, sobald das Licht ausgegangen ist. Und dann beginnen die Kinder ja von denen, die aus den Vorjahren schon alle Sprüche, alle Bewegungen, alles Trampeln kennen, die ziehen dann ja die anderen Kinder, die neu sind, mit. Und auf einmal trampeln alle. Und auf einmal klatschen alle. Und auf einmal schreien alle. Und das kann natürlich ein Handy und ein Tablet in keinster Weise ersetzen.
Jetzt hat es begonnen, in der Urania Live-Bühne zu sein und ist aber irgendwann einmal ins Fernsehen gekommen. Jetzt zur Chronik wollte ich noch fragen, wenn ihr so viel Chronik habt, da hat sich noch nie jemand angemeldet und gesagt, ich möchte gerne meine Bachelorarbeit machen über die Geschichte des Urania Puppentheaters.
Gab es vor Jahren schon mal, dass Theaterwissenschaftsstudenten oder ein Theaterwissenschaftsstudent zu uns gekommen sind, aber da weiß ich nichts Näheres. Mhm. Also das gibt's immer wieder und auch gerne. Es ist wirklich fantastisch, sich diese alten Mappen anzusehen, weil Marianne Kraus hat wirklich jeden Tag etwas geschrieben. Mhm. Und wenn es nur Publikum war, heute wieder gut, Sonne hat gescheint, hat geregnet, aber es ist immer irgendetwas drinnen gestanden.
Die haben ja gar nicht in Wien gewohnt oder sind zumindest nicht aus Wien gekommen, sondern aus Tulln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Raboltenkirchen, über den Riederberg drüber,
bei Siegertskirchen. Daher der Onkel Rappelkopf.
Wow, das ist jetzt
das
da bräuchte man jetzt
Idee.
Da muss jetzt jemand in Archiven kramen und suchen. Also als der André Heller das übernommen hat, kam ich in den Genuss, mir anzuschauen, was ja da ist. Und da gibt's zum Beispiel selbst gedrehte Filme, glaube ich, aus den 50ern, im Gänsehäufel.
Ja.
Unfassbare Sachen. Also schwarz-weiß Filme, wo Kasperl und Pezi mit einem Heißluftballon im Gänsehäufel landen. Und die Kinder laufen herum. Also ich glaube leider ohne Tonspur. Das müsste man ja mal irgendwann live machen. Also das ist ja eigentlich ein Skurrilitätsding, unfassbar.
Ja, aber wenn man die Bilder sieht, braucht man keinen Ton.
Das ist richtig.
Weil wenn sie wirklich, wenn man diese Kinderaugen sieht, die ja jetzt nicht anders sind, denke ich, weil ich habe die Kinder noch nie gesehen, weil ich ja ständig hinter der Bühne bin natürlich. Aber diese Aufnahmen, wenn die Kinder wirklich die ganze Hand im Mund drinnen haben, diese nicht angstgeweiteten Augen, aber diese riesengroßen Augen und wie sie mitleben und angespannt sind und schreien, und da braucht man wirklich keinen Ton. Und das ist heute gespürt nicht anders, weil für mich gibt es seit ich das erste Mal auf der Bühne war, nichts Besseres, als mit dem PC raus und die Kinder schreien und wenn der Kasperl dann schreit, Kinder, seid ihr alle da? Und sie rufen alle ja, nämlich groß und klein. Das ist das Allerbeste, was es gibt. Also das heilt alle Wunden.
Jetzt ist ja die Familiensituation in der Märchenstadt, also es ist ja die Märchenstadt, ist ja schon dick aufgetragen, wenn man sieht, wie es dort ausschaut, wie dicht es besiedelt ist, das Stadt zu nennen. Das ist schon, das muss man schon wollen.
Ja, aber Märchenblock klingt so blöd, oder?
Märchenweiler ist, glaube ich.
Ohne Märchenweiler.
Aber die Familiensituation ist ja wirklich eher eine Nachkriegsfamiliensituation. Also wenn es halt, den Vater hat es oft nicht gegeben, auch die Mutter manchmal nicht. Die Kinder sind bei den Großeltern, oft nur die Großmutter aufgewachsen, weil vielleicht der Großvater arbeiten hat müssen oder auch schon am Feld im Ersten Weltkrieg geblieben ist, keine Ahnung. Das heißt, es war damals die Lebenswelt der Kinder, rausgehen, spielen, den ganzen Tag unbeaufsichtigt sein, eine komische Erwachsene zu treffen. Und dann am Abend gibt's eben Gugelhupf und Kakao, was ja heute ein seltenes Abendessen geworden ist. Da finden Sie die Kinder, die heute zu euch kommen, die ja Stadtkinder sind und ganz anders aufwachsen. Also heute sagt, also ich habe zu meinen Kindern nie gesagt, geht's raus spielen, weil draußen ist die Straße und da hätte ich keine ruhige Minute gehabt und die Kinder hätten auch nicht gern draußen gespielt. Aber da finden Sie die Kinder wieder in dieser Welt des Kasperls oder da tauchen Sie, da wissen Sie schon, dass Sie in eine Fantasiewelt eintauchen, weil das muss Sie ja vollkommen geändert haben.
Ich glaube, es ist beides. Weil zu mir haben meine Eltern gesagt, geh rausspielen. Das kann ich mich noch erinnern. Außerdem, ich komme aus dem Burgenland, da war raus und da war Garten und Grün und Felder und was weiß der Kuckuck. Mhm. Und am Abend dann beschmiert von oben nach unten, dass die Mama frei hat und dann geht's zum Abendessen. Aber diese Frage, ist es anders als früher, ist unter uns Puppenspielern oder unter uns ja Puppenspielern immer so eine Frage, weil die Großmutti, die bei uns spielt, die gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Also das ist eine altehrwürdige Dame mit einem Rüschenhauberl und einem Umhang und das gibt es jetzt nicht mehr. Jede Oma jetzt steht mit beiden Beinen im Leben, ist berufstätig, hat andere Sachen zu tun, also das gibt's nicht mehr. Und Gugelhupf mit Kakao, da ist eher quasi Pizza, Sushi oder Kebab oder wie auch immer, aber das ist immer wieder so eine Frage, halten Sie das aus, kennen Sie das? An Teppichbracker, an Thermophor, lauter so eine Milchkanne und es funktioniert. Bei uns gibt es keinen Computer, bei uns gibt es selten ein Telefon, Handy schon gar nicht. Also diese ganzen wirklich modernen Sachen gibt es in unserer Welt nicht, aber jedes Kind macht da mit und nimmt's auf, kennt es, also was die Puppenbühne betrifft. Also diese Welt. Und das bei jeder Puppenbühne.
Es gibt ja sonst nicht keinen Alltag. Also es gibt keine Erwachsenen, die keine Zeit haben, weil sie viel zu tun haben. Ich glaube, der Kasperl geht in die Schule. Sind die schulpflichtig, Kasperl und Betsy?
Die gehen in die Schule, ja.
Da wird die Volksschule angenommen oder der Kasperl ist ja gefühlt eigentlich deutlich älter als der Betsy. Wie stehen die denn verwandtschaftsmäßig zueinander?
Also es gibt
diese brennende Frage hat sich noch nie jemand getraut, öffentlich zu stellen. Jetzt erleben wir es.
Es gibt einige Fragen, die, wenn Kasperl und Betsy gefragt werden, sehr charmant umschifft werden, nämlich wie alt sind sie? Mhm. Es gibt keine Antwort darauf. In welche Klasse gehen Sie? Gehen Sie gemeinsam in die Schule? Ist der Betsy jünger oder älter? Also diese Fragen werden umschifft. Ich hoffe gekonnt, so dass es niemals zu einer Antwort kommen kann.
Ich glaube, einerseits ist es schon so, dass das kennen wir aus anderen Kinderprogrammen oder vermeintlichen Kinderprogrammen, die Simpsons oder sowas, da altert ja auch nie jemand. Also das ist schon der Welt des Comics oder der Bühne vorbehalten. Zugleich gibt es aber auch Sachen, mit denen kann sich jeder da identifizieren. Also wenn die Großmutter sagt, Kasperl und Betsy sollen das Zimmer aufräumen, das kennt man halt. Ich glaube, dass diese Eckpunkte, diese Orientierungspunkte helfen, das zu verbinden mit dem eigenen Alltag. Und da ist vielleicht bei anderen Sachen ist nicht so wichtig. Aber du musst, Frau Betsy Ballin, du musst das sagen.
Ich kann mich erinnern, als ich ins Puppentheater kam, vor langer, langer Zeit, und Hans Kraus noch den Kasperl gesprochen hat, Viel schlimmer war aber, wenn er einen jugendlichen Prinzen gesprochen hat. Wahnsinn.
Servus, Kinder.
Hinterm Busch, die Prinzessin tanzt herbei. Oh, welch ein schöner Tag. Und dann der Prinz, hallo Prinzessin. Sagen, und der Kasperl genauso. Also wenn jemand Interesse hat, das gibt's alles auf YouTube. Diese Vergleiche zwischen Weltklasse. Kraus, Müller und Heller Ära jetzt. Und mein Kasperl, mein wunderbarer Kasperl Klaus Schauhofer, hat einfach auch natürlich eine jugendliche Stimme. Hm. Es ist, als er den Kasperl übernommen hat, natürlich oftmals die Frage aufgetreten, oder ja, der hat leider nicht so eine sonore Stimme wie Manfred Müller. Die hat der Manfred auch nicht gehabt am Anfang. Hm. Der war auch oben liegend und ist mit der Zeit, mit der Stimme immer wieder runtergerutscht. Aber ein Kasperl, der dann, hallo Pizzi, das ist, natürlich fragt man sich, das kann nicht der Freund, der Bruder oder sonst irgendwer sein, das muss da, weiß ich nicht.
Im vorerwähnten großen Archiv, da gibt es auch, ich glaube, eine alte Amdam-Des-Folge, wo es eine Home-Story bei der Familie Kraus gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, man sieht halt dann, wie er mit der Zigarette im Mundwinkel über einer Schreibmaschine gebückt quasi gerade die Texte schreibt. Man kann kaum vor Nebelschwaden und Zigarettendunst durchsehen. Und das war aber im Kinderprogramm damals. Und wirklich, man kann einfach auf YouTube einfach sich eine alte Aufzeichnung anschauen. Und wenn man dann hört, Kindersatz ist alle da, dann denkt man sich auch, Wahnsinn, also das wird heute nicht mehr durchgehen wahrscheinlich.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja schon mit Manfred so gewesen, dass der zum Entstauben begonnen hat, was ich ja rigoros auch mache, dass ich die Stücke und das Leben in der Märchenstadt entstaube und ein bisschen ins Jetzt bringe. Hm. Mit meinem Ensemble, mit diesem fantastischen Ensemble, steht mir jegliche Tür offen. Also alles, das stimmt einfach alles.
Es gibt ja in der Animationsfilm- oder Trickfilmwelt gibt es natürlich schon Beispiele. Rick and Morty, da gibt es schon diesen verrückt genialen Großvater, der auf alles scheißt und dann sein Enkel zwingt, mit ihm abenteuerliche Sachen in Paralleluniversen zu erleben. Aber das müsst ihr ja wesentlich behutsamer machen, weil wenn ihr jetzt ein Stück auf die Bühne bringen würdet, Betsy bleibt sitzen, weil er zu viel an der Konsole gespielt hat.
Dann die optimistischen Ausweglosen.
Wäre es zeitgemäßer oder Kasperl hat eine beginnende Depression, weil er in der Klasse gemobbt wird. Es ist Gott sei Dank nicht Alltag für alle Kinder, aber das gibt's ja, aber das wäre zeitgemäßer. Aber solche Dinge, das macht sie ja absichtlich nicht, weil das würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, kann schon sein. Aber wir wollen nicht mit erhobenem Finger irgendetwas machen. Mhm. Kurzes Beispiel, wir haben Der große Zauberer Bordibur gespielt. Mhm. Das ist ein Stück, das ich in meiner Laufbahn gefühlte 10-mal gespielt habe. Und begonnen hat es damit, dass der Bezi zu faul ist, um in die Schule zu gehen. Mhm. Er hat in seinem Buch gelesen, der Bordibur, der Zauberer, erfüllt Wünsche. Somit geht er nicht in die Schule und geht zum Bordibur und wünscht sich lauter Einser. Mhm. Der Kasperl vernadert ihn bei der Großmutter und bei der Lehrerin. Das ist mir immer schon schwer gefallen. Er kommt dann zum Zauberer Bordibur schlussendlich und der sagt zu ihm dann, Bezi wartet auf den Zauberspruch und der Bordibur sagt zu ihm, lerne immer brav und fleißig, dann wirst du lauter Einser bekommen. Wir haben das komplett umgebaut, wir haben beide mitgenommen, also Kasperl und Bezi sind eingeschlafen, sind zu dem Bordibur gekommen, nachdem sie unendlich viele Aufgaben bewältigen mussten, wie eine Nadel aus dem Heuhaufen, ein riesengroßes Ei ins Nest zurück und einen leeren Brunnen füllen, also lauter so ihre Geschichten. Und dann kommen sie zu dem Zauberer Bordibur, die Tür öffnet sich und eine Stimme, und die Stimme von Bordibur sagt dann, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und das ist etwas, womit wir, der ganze Saal hat gelacht, die Erwachsenen, die Kinder lachen dann automatisch mit, weil wenn es Mama und Papa gefällt, gefällt es denen auch. Und damit kann jeder etwas anfangen, weil es geht uns allen so. Na, das mache ich morgen. Ja, es ist aber morgen nicht besser. Sei es Wäsche, Bügeln oder egal was, wenn es heute nicht erledigt, ist es morgen nicht viel besser.
Na, ganz richtig ist es nicht. Also im Alltag ist es oft so, dass man sich denkt, das sollte ich oder sollte ich anrufen oder da sollte ich mal was überlegen und besprechen und manchmal löst sich das in Luft auf und dann hat man sich was erspart.
Stimmt, ja.
Oder noch besser, es gibt Menschen, denen das noch mehr auf die Nerven geht als einem selber und die machen es dann, dann ist er erledigt.
Ja.
Kennst du eigentlich, Alex, kennst du eigentlich Rick und Morty?
Nein.
Das ist sehr gut. Das kann ich empfehlen. Da gibt es eine Folge mit einer Gurke. Suche sie dir. Und wenn es jemand hört und noch nicht kennt, dann die Folge mit der Gurke. Ich glaube, das passt zu den Science-Busters. Weltklasse.
Ich werde es merken.
Ja. Jetzt hast du schon erwähnt, du bist vor 25 Jahren dazu gekommen. Was hast, bist aber älter als 25. Woher bist du gekommen? Was hast du vorher gemacht? Und wie wird man Bezi Balin? Das ist ja der humoristische Titel, der dir gegeben worden ist oder den du dir selber gegeben hast. Wie wird man das? Was hast du vorher gemacht?
Ich habe maturiert und meine Mama hat zu mir gesagt, ich muss mir einen Job suchen, um in Wien zu bleiben. Hm. Ich wollte studieren, habe zu studieren begonnen, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Und meine Mama hat dann eine Annonce gefunden, Oranienbubentheater sucht Mitarbeiter. Und ich bin dann dorthin gefahren. Und dann machte ich die Tür auf und es saßen Kasperl und Bezi vor mir. Und ich habe das ja nicht gekannt, weil wie gesagt, für mich war Kasperl nur im Fernsehen. Mhm. Und ich bin in die Oranier gekommen, in so ein glitzekleines Büro. Und da saßen tatsächlich Hans und Marianne Kraus vor mir. Hans hat auf meinen Zettel gleich fix draufgeschrieben, obwohl ich zum Spielen viel zu klein bin. Habe auch nicht gespielt, war Technikerin. Ein paar Jahre, und dann ist der Hans gestorben, und dann ist der Manfred Müller dazugekommen, dann ist Marianne Kraus an Krebs erkrankt, leider auch verstorben, und es war niemand anderer da als ich. Der Manfred ist die Stiegen runtergekommen und hat gesagt, so, und heute spielst du im Bezi. Es war ein Tag vor der Premiere, ich habe einen Schal gestrickt für den Bezi, und es ist niemandem aufgefallen. Mhm. Das gibt's auf Band, mein erstes Mal quasi. Es war ein nahtloser Übergang und seitdem bin ich der Bezi.
Aber es fällt auch nicht auf, wenn man, also ich bemühe noch einmal das Archiv, wenn man euch, da muss man wirklich, das ist wie heißt das so schön im Sport, Fotofinish, wenn man rausfinden möchte, wie weit eure Stimmen voneinander entfernt sind. Also das ist faszinierend eigentlich. Ich kenne alte Aufnahmen, da musste ich mir dreimal anschauen, wann die gemacht wurden, um zu merken, ob das du bist oder die Marianne Kraus.
Geht mir auch so. Ich bin nur ein bisschen schneller als sie, weil sie war 73. Mhm. Und mit der Ära Heller wurde mir der Titel der Theaterdirektorin vermacht quasi. Mhm. Und ich bin aber keine Theaterdirektorin, sondern eine Prinzipalin. Und ja, aus der Prinzipalin ist dann die Bezipalin geworden.
Wenn jemand dazukommt jetzt zum Ensemble, der mitspielt oder mitspielen soll, dann entscheidest es du oder dann entscheidet sie das gemeinsam oder dann ist da der andere Heller noch dabei, spricht da was ein Wort mit. Der hat ja quasi, also die Puppenbühne gäbe es ja eigentlich gar nicht mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest ist das in der Zeitung so kolportiert worden, die sei jetzt, warum auch immer, am Ende und die gibt's dann bald nicht mehr und dann ist sie gerettet worden. Also das habe ich halt so dunkel in Erinnerung. Das ist jetzt ja schon 10 Jahre her.
Nein, nicht einmal. Das ist, glaube ich, jetzt 3 Jahre her. 2019 war das. Nicht 2018, so 2019. Ich glaube, 2018 ist das Ganze letztlich entstanden. Ich glaube, 2018, 19, 20 war die erste Saison und es gab eine Übergangssaison mit dem Manfred Müller. Das war die 2018, 2019.
Was ist denn da passiert vorher? Weil das Publikum gibt es in der Kontinuität und den Bedarf gibt es und die Kinder wachsen nach.
Es ist gar nichts passiert. Es ist mit diesen Schlagzeilen total wirr. Mhm. Weil es ist gar nichts passiert, der Manfred wollte in Pension gehen.
Also der Kasperl.
Der Kasperl, ja, Manfred oder Müller.
Dagobert.
Genau. Und viele, viele andere auch. Mhm. Und er wollte in Pension gehen und er rein körperlich konnte er auch nicht mehr. Mhm. Er hat ja wirklich alles selber gemacht. Wirklich alles. Er hat die Puppen selbst gemacht, er hat die Kulissen selbst gemacht, er hat die Stücke geschrieben, Musik gemacht, Abo-Verkauf, alles. Er hat alles selber gemacht. Und irgendwann ist Schluss gewesen und er konnte nicht mehr und wollte mit seinen Enkeln noch Zeit haben und hat versucht, es weiterzugeben. Es war aber niemand da und dann ist er eben an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, ja, es ist kein Nachfolger da, der das alles übernimmt. Kasperl und Bezi gehen in Pension. Mhm. Und mehr hat es gar nicht gebraucht. Es war ein wahnsinniger Aufschrei von allen, Kunst, Kultur, Politik, Japan, China, hat sich auch irgendwer gemeldet und. Also da weiß ich auch nichts Genaues. Ja, André Heller hat den Manfred scheinbar am richtigen Fuß erwischt. Mhm. Die haben sich einfach wahnsinnig gut verstanden, die beiden. Also das hat man an beiden gesehen. Die haben sich beide als Künstler die gleiche Sprache gesprochen. Und André Heller hat auch gewusst, was Manfred haben möchte. Mhm. Bernhard Paul Roncalli hätte es auch gekauft, aber der hat von Anfang an gesagt, dass er ein Museum draus macht. Mhm. Und das wollte der Manfred natürlich nicht. Wenn es wer übernimmt, dann soll es bespielt sein oder bespielt werden. Ja, und mit André Heller war es dann so.
Ich glaube auch André Heller, der ja seit seiner Kindheit immer eine Verbindung zu Kasperl Pezi und zur Bühne natürlich über die Jahrzehnte ohne Ende hatte, der hat schlicht und ergreifend auch eins klargestellt, und das heißt, wir machen jetzt keine André Heller Show draus, sondern Kasperl und Pezi in der bestmöglichen Variante. Und das ist auch so. Sofort nach der Übernahme war dann gleich die Spekulation, was passiert jetzt? Ich kann mich auch an Glossen in den Medien erinnern, André Heller spielt es in Kasperl und dergleichen. sicherlich spannend gewesen. Es ging einfach darum zu sagen, wie kann man das erhalten? Und wenn jemand Neues zum Ensemble kommt, das ist natürlich Alex' Entscheidung. Und André Heller möchte wissen, was hier passiert. Und André Heller hat seine Meinungen, tauscht sie mit der Alex aus. Ja. Natürlich gibt es auch in dem, was in den letzten Jahren an Modernisierung passiert ist, sicherlich eine Mitsprache von Heller in der Ästhetik auch vom Foyer angefangen bis zum Licht. Hm. Aber letztlich steht er nicht hinter den Stücken dahinter. Und das ist ihm auch wichtig.
Also der ausführende Produzent quasi bist ja du dann auf der Geschäftsführerebene, oder gibt es dann mehrere?
Ja, letztlich gibt es mehrere. Also damals, als Heller übernommen hat, ging es nur darum, wie kann man mit den vielen Verbündeten, wie Heller sagt, eben diese bestmögliche Variante der Wiener Urania Puppenbühne da in dem Fall des Puppentheaters korrekterweise durchbringen. Das heißt, es wurden dann Bühnenbildner, Lichttechniker und eben auch Menschen in seinem Team, die halt wirtschaftliches Know-how haben oder Veranstaltungs-Know-how dazu geholt, und davon bin ich einer. Mhm. Und jetzt ging es einfach darum zu schauen, gibt es Sponsoren, die da vielleicht Interesse haben, das mit uns auf eine bestmögliche Variante zu bringen? Gibt es vielleicht Dritte, die man dazu holt? Wir haben es natürlich auch gehabt, dass viele im Zuge des Wechsels auch von der Belegschaft gesagt haben, jetzt nicht nur die Spieler, sondern auch Foyerpersonal, die gesagt haben, jetzt ist eine Zeitenwende, jetzt werden sich ein paar Sachen ändern. Die wollten auch nicht mehr. Das heißt, wir haben neue Leute suchen müssen. Wir haben tolle neue Leute. Ganz, ganz explizit wollen wir auch den Richard mal nennen, der heute nicht da ist. Ja. Der im wohlverdienten Urlaub gerade noch ist. Und Berger, die gute Seele für alles, was Theaterorganisation ist. Also ganz viele Menschen sind jetzt daran beteiligt, und wir haben dann einfach Sachen wie Ticketverkauf oder halt ja solche Prozesse, Marketing und so ein bisschen optimiert halt, ja klar. Mhm. Also ein bisschen Sachen vielleicht in die Jetztzeit gebracht.
Aber was mir wichtig ist, alles, was in der Bühne passiert, die Stücke, also der künstlerische Part, ist meins. Also das mache ich alleine mit meinem wunderbaren Ensemble.
Und auf der Bühne selber, wenn du sagst, du schreibst die Stücke, jetzt hat man bei Kasperl und Pezi immer den Eindruck gehabt, das Stück hat schon einen Namen und es wird behauptet, es ist ein Stück, aber passieren kann eigentlich alles. Also gibt es da einen Text für den Fall, dass man ganz einen schlechten Tag hat und dann spielt man den Text, und sonst spielt man eigentlich das, was einem gerade einfällt oder was gerade lustig ist, mal besser, mal schlechter, oder haltet ihr euch strenger an die Vorgaben?
Als erstes, ich schreibe die Stücke nicht. Hm. Ich muss sie noch nicht schreiben. Es gibt ganz viele bestehende Stücke. Meine Aufgabe besteht darin, diese Stücke umzuschreiben, weil sie, so wie sie gespielt worden sind, einfach nicht mehr spielbar sind. Sie waren in der Ära Müller auf Manfred Müller und mich aufgebaut. Mhm. Manfred hat schier alle männlichen Rollen und auch die weiblichen, also sämtliche bösen Hexen und dergleichen, selbst gesprochen.
Was ist aus ihm eigentlich geworden? Lebt er noch?
Nein, der ist 2 Tage vor Pensionierung verstorben.
Aber ja.
Ja, also nichts mehr mit den Enkelkindern spielen und so. Also ja, leider. Und und diesen fantastischen Menschen zu ersetzen, war ja meine allergrößte Angst oder mein allergrößtes Problem, weil sensationeller Dagobert, fantastischer Kasperl, eine wunderbare Knusperhexe, eine außerordentlich grandiose Fee, also diese ganzen Figuren zu ersetzen, war schier ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Aber ich habe so viel Glück gehabt mit der Auswahl meines Ensembles. Es sind teils Freunde und teils Bekannte, weil ich bin ja in der Puppentheaterwelt, kenne ich mich ja aus, also viele, viele sehr nette und liebe Kollegen. Und dieses zusammengestellte Ensemble deckt mir alles ab, was ich brauche.
Also das klingt, dass die Puppentheaterwelt, wie groß ist die? Weil es gibt ja nicht unendlich viele Puppentheater in Österreich.
Die, die ich meine, das sind die ehemaligen Fernsehkasperlen. Also das war Hertha Kindler, Christine Rothstein, Stefan Gaugusch, Müller, Heller, also wir. Und dann gab es auch noch Watzinger und so weiter. Aber wir in dieser Puppentheaterwelt, wir helfen auch zusammen. Also wenn irgendwo irgendjemand ausfällt oder so, helfen wir schon und spielen aus.
Da gibt es einen Anruf, bei uns fehlt die Prinzessin oder der Kasperl ja? Hat Halsweh, könnt ihr ja einspringen? Ja,
ganz genau. So in etwa funktioniert's.
Ich darf die Gelegenheit wahrnehmen, um darauf hinzuweisen, weil viele Menschen sagen dann, ah, ja, ja, und dann kommt das Krokodil oder dann kommt der Habakuk. Weil für ganz viele Menschen gab es nur einen Fernsehkasperl. Oder in der Erinnerung wird das alles Nummer eins. Ja? Wir haben kein Krokodil.
Stimmt, wir haben den Drachen Dagobert.
Aber es hat eine kurze Ära, da war ich schon erwachsen, das war nicht mehr meine Kindheitsära gegeben, da hat es viele verschiedene Puppentheater gegeben, weil der Kasperl und Bezi ist ja nur eine Variante, beim genau. Habakuk hat es ja, glaube ich, weder ein Kasperl noch ein, also schon ein Kasperl, aber weder ein Bezi noch ein Seppel gegeben, sondern da war nur der Kasperl.
Und der Tintifax.
Mhm. Gott, das war ja jetzt nicht der beste Freund vom Kasperl.
Stimmt.
Aber auch der wird uns oft angedichtet, also ja. der ist beliebt bei uns, ja. Als Phantom.
Und dann hat es aber 3-4 andere Bühnen noch gegeben, die von denen es auch Fernsehaufzeichnungen gibt, aber das gibt's alles nicht mehr. Also aufgezeichnet wird nicht mehr, oder?
Nein, schon lang nicht mehr. Also es gab dann noch, oder gibt noch Hertha Kindler, das ist der Strolchi, genau. Kasperl und Strolchi, dann Kasperl und Hopsi, das war die Watzinger Bühne, ich glaube aus Oberösterreich, aber die gibt's. Dann
Hopsi ist ein Hase, glaube ich,
oder? Hopsi war ein Hase, ja genau. Und Kasperl und Co., Stefan Gaugusch, der hat den Seppel.
Aber wenn es jetzt diese vielen verschiedenen, es sind ja nicht Sidekicks, aber diese vielen verschiedenen Freunde, Freundinnen, Begleiter vom Kasperl gibt, wer oder was ist denn Pezi eigentlich? Also ist das ein Freund? Er sagt immer, es ist der allerbeste Freund.
Allerbesteste Freund.
Aber die verlieben sie ja nie, sie sind aber offensichtlich auch nicht homosexuell. Also gibt's Mädchen in der Welt von Kasperl und Pezi? Weil wenn der Kasperl älter ist, egal wie alt er jetzt ist, irgendwann einmal kommt er in die Pubertät und müsste ja Interesse an Sexualität entwickeln. Sowas wird überhaupt nie definiert oder da ist jemals drüber nachgedacht worden und man hat gesagt, mal lass das bleiben, weil das Ganze verkompliziert und das führt nicht weiter.
Also es ist schon so, dass der Kasperl sämtliche Prinzessinnen sehr, sehr, sehr toll findet. Mhm. Der Bezi nicht, weil der Bezi heiratet die Großmutter, wenn er groß ist. Das war's zur Erklärung. Alles andere. Für uns ist wichtig die Freundschaft, dass nur miteinander alles funktionieren kann und dass die beiden einfach wirklich so wie Brüder, wie die besten Freunde, wie sie gehören zueinander. Sie sind nicht irgendwie familiär verbandelt, geht's ja nicht aus mit einem Bären und einem Kasperl, aber warum auch nicht?
Streiten die ja manchmal?
Nein.
Aber dann sind sie ja weder Brüder noch Freunde, wenn die nie streiten. Raufen die manchmal?
Nein.
Friendship never ends, oder? Das ist doch ein Teil der Versprechen, die wir da vergeben von der Bühne runter.
Es ist schon so, dass der Kasperl ab und zu sagt, na, geh Bezi oder so, oder genauso der Bezi zum Kasperl. Aber streiten tun sie nicht.
Weil die Zeit zu kurz ist, die Stücke dauern ja mit Warm-up am Anfang, weiß nicht, 40 Minuten, 45 Minuten und da wäre ein großer Streit, so wie in einem normalen Bali-Movie, nicht drinnen, wenn man sich dann wieder versöhnen muss und da wäre die Versöhnung zu schnell und unglaubwürdig.
Na, da muss ich sagen, das mag ich nicht. Mhm. Ich mag nicht, dass die beiden streiten.
Ich finde der Streit auch uninteressant, aber es ist halt Teil des Alltags.
Es gibt in den Stücken ein paar Mal Sachen, wo es wirklich zu Auseinandersetzungen kommt. Mhm. Wenn zum Beispiel die Ampeln plötzlich aus der Märchenstadt verschwinden, aus welchem Grund auch immer, das kann ich nicht verraten, weil das ist ein Stück fürs nächste Jahr.
Abonnements jetzt erhältlich.
Nennt sich die Kristalle des Koboldkönigs. Und da verschwinden die Ampeln aus der Märchenstadt.
Aber warum gibt es dort Ampeln? Weil Autos fahren doch nie in der Märchenstadt. Und nicht einmal Fahrräder. Und
siehst du, das würden Kinder nie hinterfragen. Ja?
In so einer kleinen Stadt wird man ein moderneres Verkehrskonzept ausprobieren, ohne
Ampeln. Geht sie auf der Bühne nicht aus, dass sie der Autobahn aufbaue. Aber mit unserer Barbara, mit unserer Technikerin, die kann mir dann gerne so ein Autobahngesause mit einschalten als Lärm quasi. Dann ist das vielleicht glaubwürdiger. Aber nichtsdestotrotz gibt es Ampeln. Also in dem Fall nicht mehr. Und dann kommen die Leute von der Märchenstadt daher mit eingebundenem Kopf und streiten, weil der eine ist dem anderen reingelaufen und so weiter. Also da kommt es schon zu Streitsituationen. Oder die Marktstandler, die beiden Marktfrauen, die zu streiten beginnen, wer das schönere Obst hat. Also es gibt schon Auseinandersetzungen, die sehr wohl Kasperl und Pizzi dann zu ordnen verstehen.
Also Kasperl und Pizzi sind eigentlich Mediatoren bei euch auf der Bühne.
Ja, ja, du warst schon einfach super.
Oder gehen allen so lange auf die Nerven, bis sie sich versöhnen, weil dann Kasperl und Pizzi nicht weggehen.
Das kann ich als Pizzi besonders gut.
Aber wenn man jetzt sagt, die Ampeln sind weg und deshalb fahren die Leute zusammen, das ist ja kein sehr zeitgemäßer Zugang zum Verkehr. Also in Wirklichkeit sind Ampeln sehr teuer und man versucht ja, wo es geht, auf Ampeln zu verzichten, um den Verkehr, so wie auf der Marienhofer Straße, in Begegnungszonen sich selber regeln zu lassen, was ja eigentlich auch ganz gut funktionieren kann in kleineren Einheiten.
Na, ich würde vorschlagen, wir werden dich mit dem Bürgermeister der Märchenstadt zusammenbringen. Dann kannst du das Anliegen dort vorbringen. Weil ich glaube, sie sind ein bisschen, denen fehlt die Expertise in dem Bereich. Die sind noch ein bisschen hinten nach.
Ja, Bürgermeister gibt's, weil es gibt einen König auch oft. Das ist dann das für eine Staatsform, in der die Märchenstadt angesiedelt ist.
Freue mich gerade, wie wir uns überhaupt auf diesen Podcast hätten vorbereiten können. Ja, Archiv verstehe ich ja noch, aber Staatsform der Märchenstadt.
Aber das ist nämlich eine der Fragen, die nicht zu beantworten ist. Weil das nämlich genauso fantastisch und auch wissenschaftlich nicht erklärbar ist, warum es funktioniert bei uns, wo es so eine Großmutti nicht mehr gibt, obwohl die Ampelsituationen nicht mehr so sind wie bei uns in der Märchenstadt. Und ich meine, das Stück wird nächstes Jahr gespielt und ich muss es ja eh noch überarbeiten. Vielleicht fällt mir irgendwas anderes
an. Ja, bitte an Fahrradwege denken.
Kreisverkehr. Ich hätte gerne eine Drehbühne.
E-Mobilität ist ein wichtiges Thema.
Ganz oft wird wahrscheinlich auch Bürgermeisterin gefordert. Statt am Bürgermeister, weil die Entscheidungsträger, außer jetzt die Großmutti, aber die halt hauptsächlich Haushaltsvorstand ist, sind das ja alles noch männliche Opinion Leader.
Und deswegen ist es bei mir so, dass ich die Stücke, wenn ich sie umschreibe, es gibt von mir eine Grundgeschichte und wir haben in den letzten 3 Jahren Froschkönig gespielt und das Rumpelstilzchen gespielt und irgendein Märchen, keine Ahnung. Und diese Märchen wollten wir miteinander nicht mehr so spielen, wie es eigentlich gespielt werden sollte, weil da die Frauenrolle ja eine schier untragbare ist und wir haben das wirklich fantastisch gelöst. Aber das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen.
Ja. Nicht nur an den Stimmen, wie sie entwickelt haben von den männlichen Hauptdarstellern, sondern auch inhaltlich kann man eigentlich ganz gut den Zeitenverlauf nachvollziehen, wie sie die Welt und die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert haben.
Definitiv.
Ja, definitiv.
Jetzt hast du gesagt, du bist zu klein zum Puppenspielen. Was bedeutet denn das konkret? Wie groß muss man sein? Und ein Puppenspieler ist ja eigentlich ein Beruf, oder? Oder müssen die Leute, die die Stimmen hergeben, auch gleichzeitig Puppen spielen können?
Ja, also das sollten sie. Mhm. So werden sie auch ausgesucht. Ich bin 1,62 und die Bühne ist auf 1,80 gebaut. Das heißt, ich habe ganz, ganz hohe Schuhe an, so 15 Zentimeter hoch. Meine Kollegin, die Michaela Studeni, ist noch ein bisschen kleiner. Die hat, glaube ich, 20 Zentimeter hohe Schuhe. Sowas haben wir früher privat getragen. Das sind die Buffalo-Schuhe.
Das kommt wieder.
Mit Sicherheit.
Na, jetzt, glaube ich, genau, tatsächlich.
Total in. Aber mein Urproblem sind meine zu kurzen Hände, weil... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt über dieses Medium erklären kann. Wenn man den Arm nach oben streckt, sollte bei einem Puppenspieler der Ellbogen überm Kopf sein. Bei mir ist der Ellbogen beim Ohr. Mhm. Vielleicht kann man sich darunter ein bisschen was vorstellen.
Ich sehe gerade sehr viele Menschen, die sich jetzt, während sich das anhören, genauso wie ich sofort versucht sind, den Arm raufzustrecken und merken.
Ja, du wärst ein guter Puppenspieler.
Ich bin zu groß, oder?
Ja, wurscht, das schneiden wir ab. Heißt,
nach oben gibt es auch eine Begrenzung.
Also 1,80.
Und zwischen 1,70 und 1,80 sollte man groß sein, wenn man, also so wie bei Formel 1 Cockpits, wo ja, oder bei Jockeys im Trabrennen, die ja auch nicht so groß sein dürfen. Um eine Chance zu haben, gibt's da Normierungen, damit man eben gut spielen kann. Der Ellbogen soll über dem Kopf sein, das heißt, da kann man den Unterarm gleich rüberfallen lassen, zum anderen Ohr hingreifen, schauen, ob man die Schulreife schon erreicht hat.
Richtig, genau, genau. Und großes Stimmvolumen.
Dass man verschiedene Figuren gleichzeitig spielen kann. Genau. Wie viele Hände braucht man, um eine Puppe zu spielen? Kann man zwei Puppen gleichzeitig spielen?
Wenn man Handpuppen nimmt, ja. Bei einer Stabpuppe nein. Eine Stabpuppe ist, das sind die großen Puppen. Da ist ein Keil im Kopf drinnen und die Hände werden mit Stäben geführt. Deswegen Stabpuppe. Mhm. Und Bezi und Kasperl sind klassische Handpuppen.
Die könnte man gleichzeitig spielen.
Könnte man gleichzeitig spielen, ja.
Achso, und dann kommt eben, was du siehst, der Zauberer oder der Wissenschaftler ist, der Professor Dr. Gugelhupf heißt der, glaube ich. Mhm. Der ist eine Stabpuppe.
Der ist eine Stabpuppe.
Wo die Leute dann die Hände so komisch bewegen, als ob sie sie eigentlich noch eingeschient hätten.
Ja, bei einem guten Puppenspieler schaut es dann nicht so aus.
Und Kasperl und Bezi sind deshalb Handpuppen, weil sie das aus Kostengründen in den 50er Jahren so ergeben hat oder weil das praktischer ist, weil die ja oft die einzigen sind auf der Bühne, die wirklich handwerklich was arbeiten müssen, also irgendwas wo wegtragen oder wo raufheben und das geht dann leichter mit einer Handpuppe?
Das kann eine Stabpuppe auch, aber ich glaube, die Vorstellung, dass Bezi eine Stabpuppe ist, also das geht gar nicht, weil natürlich eine Stabpuppe, das wird natürlich alles länger und größer und das ist beim Bezi, schaut das nicht gut aus.
Da muss man schon eine Hose oder einen Rock oder einen Mantel dann noch unten dran haben, damit man die Stäbe kaschiert im Wesentlichen, die eine gewisse Länge haben müssen. Jetzt machst du das seit 25 Jahren.
Ja.
Das heißt, den letzten Kasperl, den aktuellen, hast du ausgesucht.
Ja.
Ich habe eine Vorstellung live besucht vor geraumer Zeit. Ihr seid dann ja nicht immer allein auf der Bühne und ich kenne die Kulissen aus der Nähe. Da steht man sich sehr nahe. Das ist in Pandemiezeiten mit Abstand halten ein bisschen aus der Vorstellung gekommen, aber ihr klebt ja dann hinter der Bühne förmlich aufeinander.
Stimmt.
Also da muss man sie schon mögen.
Mir als Bezi Balin muss jeder Puppenspieler bei Eintreffen des Spieltages kundtun, was sie gegessen haben, damit ich gleich weiß, womit ich mich auseinandersetzen muss. Also Knoblauch, Zwiebeln und dergleichen. Nein. Ganz im Ernst. Erstens, wir mögen uns und das ist part of the game. Und bei jedem, der da das erste Mal hinter der Bühne steht und das erste Mal das miterlebt, wichtig, such dir deinen Platz. Also ein bisschen so mit Ellbogentechnik. Ich kann das besonders gut. Wir haben in der Vorgeschichte keine Headsets gehabt, sondern Standmikros, 4 Stück oder 5 Stück. Und man konnte ganz leicht erkennen, wo ich stehe. Nämlich dort, wo alle Mikros stehen. Und ich habe mich prinzipiell mit den Kabeln eingewickelt. Also man muss sich definitiv auch beim Reden nicht abwarten, jetzt bin ich dran, geht gar nicht. Einfach ein Loch suchen und quatschen.
Und dann gibt's aber, darauf nochmal zurückzukommen, einen vorgefertigten Text oder ihr reitet schon wild aus, wenn ihr gerade gut aufgelegt seid?
Es gibt die Geschichte, es gibt gar keinen Text, außer bei Zaubersprüchen, die bicken und hängen dann hinter der Bühne in großen Lettern, sodass jeder lesen kann. Das ist wichtig, aber alles andere passiert. Weil Text, sag ich, ist nicht möglich, weil man nie weiß, wie die Kinder reagieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, was passieren kann, von unserer Seite und von der Seite des Publikums. Und wenn ich da an einem Text hänge, dann geht sich das nicht aus. Ich meine, es spielt sich schon ein, aber es kommt dann was dazu. Oder ich weiß nicht, es hat jemand einen Lachanfall oder jemanden fällt die Hand runter oder irgendeine Figur verliert den Kopf. Ah, oder ihr Kind schreit irgendwas rein. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Und genau das macht das Ganze so spannend.
Apropos die Hand fällt runter, wie lang kann man denn das aushalten, über Kopf zu spielen? Das heißt, diese Abgänge und ich muss jetzt einmal kurz ins Haus oder Kinder kommt sie alle mit. Das ist nicht nur der Kulissenwechsel, sondern weil ihr euch auch ausruhen müsst, weil euch sonst die Hände zu schwer wären.
Ein ungeübter Puppenspieler muss sicher abgehen, weil die Hand krampft. Mir tut's nichts mehr. Also ich glaube, wir werden das bei unserer Geschichte dann sehen, wo ich ja dann die ganze Zeit auf der Bühne bin. Mhm. Und ja, ist so.
Das ist ein Hochleistungssport.
Da gibt's doch den, ist das ein Buddhist, den man da in den Zeitungen gesehen hat, der den Arm seit, weiß ich nicht, gefühlten 100 Jahren oben hält, der schon ausschaut wie ein Ast?
Das kenne ich nicht. Ne? Ja. Also ich habe bei deiner Erzählung gerade an Fakire gedacht. Du hast einen Arm, der weltrekordartig in der Höhe bleiben könnte. Gibt's sowas? Das musst du doch als... Kenner des Guinness Buch der Rekorde.
Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, aber es gibt halt organische Grenzen. Also jemand, der ununterbrochen seinen Arm ohne mechanische Stütze in der Luft halten kann, weil er so super meditieren kann, das ist einfach ein Aufschneider.
Bei uns ist es so, nachdem der Arm in Bewegung ist, ist es leichter. Hm. Du hast auch die Bühnenkante, um dich abzustützen. Mhm. Wenn du statisch die Hand nur nach oben streckst, ist es anstrengender, keine Frage. Aber in der Bewegung ist es leichter. Und Fakt ist, wir gehen alle miteinander wahnsinnig gern massieren. Und wir haben alle miteinander auch, so wie viele anderen, die auch am Schreibtisch sitzen, Bandscheibenvorfälle und.
Vom Puppenspielen oder vom Leben an sich? Und das Puppenspielen auch ist dann nicht zuträglich.
Kommt beides zusammen.
Die Märchenstadt lebt eher von Dienstleistungen als von Industrie.
Ja. Ja, ein bisschen klingt das wie so, wenn sich die Catcher vom Heumarkt austauschen. So, Schulter, Bandscheibe.
Nein, eigentlich sind wir schon in dem Alter, wo man über sowas spricht. Du, mir tut das so weh. Ja, weißt du, das so
weh. Na, aber ich finde ein bisschen, weil die Frage kommt ja oft auch. Und ich verstehe sie auch, weil sie mich auch immer total interessiert, weil ich schaue dann irgendwie so nach einem Run mit 16 Stücken quasi täglich dann nacheinander, denke ich mir, Wahnsinn, wie halten die das aus? Aber ich denke mir, es ist ein bisschen wie wenn du einen Schauspieler fragst, wie kannst du dir so viel Text merken? Das kommt auch mit der Routine, mit der Übung, das kommt mit, oder? Das
Text zum Beispiel könnte man, also ich finde das fantastisch, dass ein Schauspieler einen Text lernen kann. Ich könnte es nicht. Ich habe noch nie Text gelernt. Also in meinem Beruf als Puppenspieler.
Naja, man kann schon, wenn man es können muss, können es alle.
Na, wir haben vorher versucht, die Jahreszahlen von Kasperl und Betsy auswendig zu lernen.
Ja, ich bin gescheitert. Ja, weil ihr nicht so viel Zeit investiert habt. Also es geht schon, aber man muss halt mehr Zeit investieren. Jetzt noch eine andere Frage. Ja, in die Urania gehen fast 300 Leute rein und Eltern und Kinder sitzen drinnen. Wenn man Kasperl und Betsy nur aus dem Fernseher kennt, sitzen dort viel weniger und nur Kinder. Am Ende hat es ganz gern die Kasperl-Post gegeben, die gibt's bei euch nicht, aber ich nehme an, dass die Kinder ja oft das Bedürfnis haben, sie mit euch auszutauschen. Wie kommunizieren die denn dann mit euch?
Sie rufen rein und mit viel Glück hören wir es. Wenn es passt, gehen wir darauf ein. Wenn es nicht passt, ignorieren wir es. Leider, es tut mir so leid.
Aber mittlerweile, ich meine, jetzt sind wir bei den sanften Modernisierungen. Du, liebe Betsy, bist ja TikTok-Star.
Ja.
Das ist der modernste Zugang, den wir, glaube ich, zu dem Thema haben. Mhm. Ich glaube, hier, wir sprechen ja nur unter uns, kann man schon sagen, dass der BC das alleine macht, ohne großem Team.
Ja.
Und also du hast ja zigtausende Abrufe auf TikTok damit.
Ja. Und das macht großen Spaß. Ja, und aber wir kriegen Geschenke, wir kriegen Kuchen, wir kriegen Schokolade, wir kriegen Grußbotschaften, also...
Also gibt's keine Compliance-Bestimmungen bei Kasperl und Betsy, da wird alles genommen, was
wir lieben Schokolade. Wir lieben Schokolade sehr.
Die Bühnen sind sehr liebevoll gestaltet. Es gibt, weiß nicht, wie viele verschiedene Bühnenbilder, 5, 6, 7, die ihr im Einsatz habt oder noch mehr?
Wir haben ein 500 Quadratmeter großes Kulissenlager, das Manfred Müller in seiner Einzigartigkeit angefüllt hat. Und die sind sensationell. Und wiederum meine Aufgabe, das Ganze zu entstauben und zu modernisieren. Und er hat die Schlösser gebaut, innen, außen, und Häuser gebaut und alles andere gebaut. Und ich bin diejenige, die das Ganze verfeinert mit viel Interieur. Und
das kannst du woher? Weil es, sagen wir, handwerkliches, feinmotorisches Restaurationsgeschick würde man einer Theaterwissenschafts- und Kunstgeschichte-Studentin nicht sofort andichten.
Nein, ich glaube, ich habe das von meiner Mama und von meinem Papa. Definitiv. Immer schon gemacht. Kindergarten, Schule, immer.
Das heißt, du stellst die Puppen auch selber her, du ziehst die an, schneiderst es, designst sie oder seid ihr da mehrere?
Nein, also ich mache das alles alleine, aber ich brauche keine Puppenschnitzen. Wir haben über 400 Puppen. Mhm. Auch da gilt es, sie natürlich umzuziehen, etwas anderes anzuziehen und dergleichen, mhm, was man ja von 1. bis 5. Juni auch in der Oranje sehen wird, an Martin Buntigam auf der Bühne.
Ich freue mich schon sehr mit rosa Trikot.
Ich mich, mhm, auch. Wir haben hier Puppen aus zwei Generationen. Mhm. Krauspuppen und Müllerpuppen, und die Krauspuppen vom Herrn Professor Hans Kraus, jemand, der sich damit auskennt, was Stoffe betrifft, Leinenstoff bricht. Das heißt, wenn ich eine alte Puppe in die Hand nehme, und die Kleidung mag zwar fantastisch sein, aber sie gehört renoviert, man kann sie noch nicht einmal nähen, weil sie sofort durchreißt. Mhm. Und das muss ich alles natürlich erneuern.
Wir sind ja jetzt hier gerade, wir nehmen ja gerade hier auf, im Atelier, im Kasperl und PC Atelier.
Im Atelier.
Und hängen nicht nur diese unfassbaren, kunstvoll gefertigten Puppen, schön anzusehen. Es gibt hier auch Kisten, auf denen draufsteht Haare, Skelett. Also das ist ja
ein bisschen wie auf der Pathologie.
Ist ein bisschen auf der Pathologie, ja. Es riecht besser, glaube ich.
Dann spielt ihr die Stücke, die es halt im Repertoire gibt. Du hast gesagt, du hast noch keine neuen schreiben müssen, oder jetzt ist ein neues im Entstehen. Und nehmt halt dann die Puppen, die ihr dafür braucht.
Ja, ich gehe quasi in den großen Saal einkaufen, weil da hängen eben die 400 Puppen, und ich schaue mir, wenn ich das Stück umgeschrieben habe, gehe ich dann Puppen einkaufen quasi nach hinten und suche mir die Köpfe und die Kleidung aus und mache genau das, was ich mir immer gewünscht habe, was Manfred nicht gemacht hat. Der hat für jedes Stück eigene Puppen gebaut, aber Marianne hat so gearbeitet, mhm, also Marianne Kraus. Und zwar die Puppenköpfe glatt, mit Glatze quasi, mit anderen Haaren, mit anderen Kopfbedeckungen und mit anderen Kleidungen, Röcke, Hosen, Sakkos, Umhänge und so weiter. Also so wie Click and Collect zum Verständnis für jetzt.
Aber also, das sind ja wirklich zum Teil 60, 70 Jahre alte Puppen dann.
Ja.
Also das ist, die sind renoviert, aber das sind noch die Original-PCs und, mhm, Originalfiguren der letzten Jahrzehnte.
Wie ist denn der PC entstanden eigentlich? Der ist ja kein klassisches Commedia dell'arte Personal.
Hans Kraus hat mit Marianne Kasperltheater gespielt, klassisches Kasperltheater. Und es gibt in der Chronik, Verzeihung noch einmal, ich weiß es nicht genau, noch immer nicht, gab es da einen richtigen Tanzbären. Mhm. Der Bezug dahingehend, weiß ich nicht, das war irgendwie...
Ja, also eigentlich ein lebender Bär?
Ein richtig lebender Bär, mhm, dem sie den Namen gegeben haben, so wie auch immer. Und dann gab es eben einen Bären, den sie umgebaut haben als Handpuppe. Der hat auch nichts angehabt. Und der war eben so wie das Haustier vom Kasperl. Und irgendwann hat die Marianne dann gesagt, so, Kasperl, bist du brr, brr, brr. Mhm. Und das hat den Kindern natürlich gefallen. Von dem Zeitpunkt an hatte er dann Hosel an. Und jetzt hat er sein Ensemble, quasi die rote Hose mit den gelben Hosenträgern und das blau-weiß gestreifte Leiberl.
Das heißt, der Ur-PC ist am Nasenring vom Kasperl vor die Kinder geführt worden und hat dort tanzen müssen zur Leierkastenmusik.
Wie es vielleicht heute auch nicht mehr ganz gehen.
Nein, sowas natürlich nicht. Das, wie nennt man denn das, wenn man im Zoo als, nicht Sponsor, sondern als Namensgeber?
Hm, als Pate.
Danke, das war's.
Kasperl war der Pate vom Pezi?
Na, von so einem Bären. Mhm. Und irgendwie gab's dann so eine kleine Puppe und die tanzte dann mit quasi auf der Bühne und...
Dann war der Sündenfall und dann hat der Pezi gemerkt, er ist nackt.
Dann war der Urknall, puff.
Ja. Ja. Das ist das Verhältnis. Also eigentlich ein emanzipiertes Haustier ist der PC zum Kasperl. Jetzt habt ihr hauptsächlich Feen und Zauberer und Hexen in eurer Welt, die man konsultieren kann, wenn man Probleme lösen möchte, oder manchmal sind das auch die Bösewichte. Aber es gibt eben auch diesen Wissenschaftler, den Professor Dr. Kugelhupf. Wann ist denn der dazugekommen?
Den hat Manfred Müller erschaffen, und zwar hat der immer Newsletter geschrieben. Mhm. Also E-Mail-Newsletter. Der Herr Professor Dr. Dr. Googlehupf.
Dr. Dr. Wo ist er denn promoviert, in welchen Fächern?
Allen.
Alles, alles, was es gibt.
Also natürlich. Wir haben das verkürzte Titel.
Der Obergescheite also von der Märchenstadt.
Universalgelehrter Polyhistor, genau. Wie man es eigentlich aus dem 18. Jahrhundert noch kennt.
Genau, also ich glaube, er ist wirklich die Rolle des Universalgelehrten, der irgendwo alles weiß und ja. Die Titel täuschen vielleicht über sein umfassendes Wissen sogar weg, weil er weiß ja viel mehr, als diese Titel zu erkennen geben.
Jetzt ist das so, die Wissenschaftler, die alles noch gewusst haben, da war ja das Wissen sehr viel weniger umfangreich als heute. Während man heute ja sich stark spezialisieren muss, damit man überhaupt arbeiten kann auf einem Gebiet, und der weiß aber alles, oder?
Der weiß alles, oder er weiß zumindest, zu wem man gehen muss, damit man das weiß, was er nicht weiß.
Das ist eine wichtige Eigenschaft.
Ja. Und dann gibt's noch den Onkel Rappelkopf. Mhm. Der Onkel Rappelkopf ist nämlich ein Erfinder. Der erfindet Sachen, wo man gar nicht gewusst hat, dass man sie überhaupt nicht braucht. Total wichtig.
Und der heißt Onkel, so wie man halt früher zu älteren Bekannten Onkel gesagt hat, oder der steht in einem Verwandtschaftsverhältnis?
Nein, wieder nix.
Ich meine, du hast schon gemerkt, die Märchenstadt ist nicht so groß.
Und jetzt ist der Professor Dr. Googlehupf.
Ingenieur fehlt auch noch.
Ingenieur ist ja, auch ja, noch. Ja, ja.
Die nachgestellten Titel lassen wir jetzt mal weg.
Ja, der ist auf Urlaub.
Der ist auf Urlaub. Mhm. Wo ist der auf Urlaub? Wo fahren denn Leute auf Urlaub? Kasperl und Betsy wollen ja auch auf Urlaub fahren. Wo fahren denn die hin?
Also es ist so, bevor es den Herrn Professor Dr. Dr. Ingenieur Magister Professor Googlehupf gab es den Herrn Dr. Servatius. Mhm. Der Herr Dr. Servatius ist eine altehrwürdige Figur von Manfred Müller, fantastisch dargestellt. Und der hat irrsinnig gerne geredet. Und das war ein richtiger Gescheitling. Einer, der da richtig auf die Nerven geht.
Na, wie wir Stimme
sie,
auch.
Ja, wie wir sie doch alle kennen. Der hat immer alles besser gewusst. Der hat ausgeholt und nie wieder aufgehört zu reden. Man hat am Ende gar nicht gewusst, was man von ihm wollte. Der ist von mir in Pension geschickt worden, diese Figur, weil die kann keiner spielen, außer der Manfred. Und den haben wir auf Weltreise geschickt. Und der schickt auch immer wieder, wenn es gefragt ist, irgendwie Fotos von wo auch immer. Und in seinem Urlaub, in seinem kurzen Urlaub, fährt der Herr Professor Dr. Dr. Ingenieur Googlehupf dem Servatius nach, damit sie sich ein bisschen austauschen können. Ja.
Und diese Lücke können ja wir jetzt füllen ab 1. Juni.
Ja.
Das heißt, da hat dann der Betsy ein Problem und kommt zu den Science Busters, die ihm helfen können.
Ja. Also ich hoffe. Mhm.
Ja, ich nehme es einmal an, und ansonsten.
Ich bin überzeugt davon.
Verweisen wir halt den PC auf die Kapazitäten, die es im akademischen Betrieb gibt, die ihm weiterhelfen können.
Das wird schon.
Jetzt redest du die ganze Zeit mit deiner normalen Stimme. Die PC-Stimme ist aber eine andere Stimme.
Ja.
Die hast du nachempfunden, der PC-Stimme, die schon gegeben
Bitte
hat.
Bitte, mich empfindet überhaupt gar keiner nach. Die stimmt überhaupt nicht.
Wenn du jetzt mehrere Vorstellungen spielen musst pro Tag oder PC bist, das klingt ja gar nicht so gesund für die Stimmbänder. Damit hast du noch nie Probleme gehabt, wenn du schon von Bandscheibenvorfällen erzählt hast.
Nein, also mit der Stimme habe ich kein Problem, was den PC betrifft.
Mhm. Weil das geht auch mitten in der Nacht.
Also wenn man mich aufweckt und sagt, du bist jetzt der PC.
Habe ich überhaupt kein Problem damit, und dann redet der PC und ich rede sehr gerne und sehr viel.
Ja, und wenn die Großmutti dann auch noch dazukommt, dann können wir alle miteinander ein Tratscherl abhalten, uns über diverse Rezepte unterhalten, weil der Betsy und der Kasperl, die essen ja gern den Googlehupf
und Palatschinken mit Erdbeermarmelade.
Damit sind wir beim letzten Teil unseres Podcasts angelangt. Wie immer Tipps, Verkündigungen, Ankündigungen. Zuvorderst natürlich Besuch bei PC. Kasperl ist auf einer Schulexpedition, einer Exkursion, sagt man, oder?
Ja, richtig.
Und soll überrascht werden. Ab 1. Juni im Oranier Puppentheater bis 5. Juni Kasperl, PC und die Science Busters. Von den Science Busters werde ich auf der Bühne sein als ich. Helmut Jung wird Mikrobiologe von der Uni Graz, und Ruth Krützbach, die Astronomen, werden mitspielen. Es gibt jeden Dienstag nach wie vor bis Ende Juni einmal Science Busters auf ORF 1. Das heißt, morgen Dienstag, 23.05. kommt die Folge Ich wasch dir eine mit Peter Weinberger und Martin Moder. Die reden über verliebte Seife und ob Boden auf bei Farbfangtüchern auch gilt. Am 11. Juni gibt's endlich die beiden letzten Jahrgänge vom Oberhummer Award, werden sie endlich verliehen oder hoffentlich schaut alles danach aus, nachdem wir zweimal verschieben haben müssen. Maite Nürnkim und das Team von MyLab kommen nach Wien, der NDR-Podcast im Stadtsaal Wien. Am 26. Juni spielen wir Science Busters for Kids im Theater im Park. Tagsüber, abends dann Corona-Spezial. Martin Muder und ich werden das machen. Alle Links und Hinweise in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge, das können ja andere Fragen sein als normalerweise, oder auch naturwissenschaftliche Fragen zu Kasperl und Bezi. Und der Märchenstadt, ich habe ja schon versucht, einiges zu erfragen, aber da ist vieles noch im Ungefähren. Fragen bitte an podcast@sciencebusters.at oder Instagram oder Facebook, gerne als Audio-File schicken, dann beantworten wir das in der nächsten Folge. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und vielleicht bis bald in der Urania. Danke, Alexandra Filler.
Gerne.
Und Emanuel Rudasch.
Gerne.
Für die Auskunft der nächste Podcast, wie immer in 2 Wochen. Bis dahin, gesund bleiben und schöne Zeit. Wiederschauen.
Soll ich jetzt nochmal Sprüchel sagen? Also, liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Jetzt müssen wir nach Hause gehen und Bezi sagt, auf Wiedersehen.